Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Es sind eigentlich große Überlebenskünstler. Wie lange leben wir? Wie lange kann es am Baum wie es als Sequoia leben? 2.000-3.000 Jahre. Wir sind nichts dagegen.
Willkommen bei Fokus. Ich möchte Sie heute auf einen Spaziergang durch den Wald mitnehmen. Peter Feuersinger, Andreas Ammann und Hermann Niederer sind mit von der Partie. Fast die Hälfte der Fläche Österreichs ist bewaldet. Der Wald breitet sich aus, weil Flächen nicht mehr beweidet werden und weil weniger geschlägert wird als zuwächst. In Österreichs Wäldern wachsen rund 60 verschiedene Baumarten. Diese Vielfalt ist erwünscht, denn ein vielfältiger Wald ist resistenter gegen Schädlinge und äußere Einflüsse wie die Klimaerwärmung. Stichwort Klima: Bäume speichern Kohlenstoff pro Hektar 200 Tonnen von der Krone bis zur Wurzel. Bezirksforstinspektor, Diplom-Ingenieur Peter Feuersinger geht mit uns gleich in den Wald, in diesen faszinierenden Lebensraum.
Ich mache jetzt den Beruf fast schon 30 Jahre und bin immer wieder überrascht, wie viele neue Dinge uns bekannt werden über die Bäume. Etwas, was vielleicht nicht alle wissen, ist, wenn man so eine Baumkrone anschaut, da hat man nachher unten die Wurzel, die ungefähr die gleiche Dimension hat, zumindest mal die gleiche Dimension an Biomasse, wie man oben sieht, die sich noch unterirdisch weiter entwickelt und dem Baum die entsprechende Verankerung im Boden gibt und natürlich die Wurzel auch irgendwo die Quelle des Wassers und der Nährstoffe für den Baum ist. Da sieht man schon die große Bedeutung und warum das Organ, also die Wurzel, auch so enorm groß ausgebildet ist, also ähnlich wie mit der Krone. Was bei den Wurzeln auch sehr faszinierend ist, die leben eigentlich in der Regel immer in Gemeinschaft mit Pilzen, den sogenannten Mykorrhizapilzen. Diese Mykorrhizapilze, also die Hyphen dieser Mykorrhizapilze, die sind sehr fein und haben die Möglichkeit, sehr kleine Kapillaren im Boden zu erschließen und durch das Wasser verfügbar machen, was sonst für den Baum nicht verfügbar wäre. In dem Wasser sind dann auch Nährstoffe, also Salze, die der Baum braucht. Und der Baum macht mit dem Pilz einen Deal. Also der Baum bekommt Wasser und Nährstoffe. Und der Pilz bekommt vom Baum Zucker zur Verfügung gestellt, also verschiedene Arten von Zucker, die er über die Photosynthese herstellt. Der Pilz kann das nicht, weil er kein Blattgrün hat und ist daher auf diese Lebensgemeinschaft angewiesen.
Etwas, worüber man nie nachdenkt, aber schon faszinierend ist, warum eigentlich Bäume unten keine Äste haben.
Es gibt ja viele Bäume, die haben unten Äste, oder?
Dann sind die verlieren sie dann.
Ja, außer sie stehen einzeln, dann verlieren sie sie nicht. Wenn sie aber im Kollektiv stehen und im Kollektiv aufwachsen, dann dunkeln sie gegenseitig die Äste aus, was aus forstwirtschaftlicher Sicht auch sehr gewünscht ist, weil natürlich Baumstämme mit keinen oder wenig Ästen wesentlich wertvoller sind wie Bäume mit vielen Ästen. Also das ist eine natürliche Astreinigung, was die Bäume machen, indem sie sehr eng miteinander aufwachsen. Wenn Sie einen Baum anschauen, der im Prinzip alleine auf der Wiese steht, der ist im Prinzip tief nach unten beastet.
Das ist immer eine Frage des Lichtes.
Das ist eine Frage des Lichtes, ja. Manchmal eine Frage der Waldpflege, weil Waldbesitzer auch die Äste wegsägen, weil die natürlich wertvolle Stämme produzieren möchten.
Bäume benötigen zum Leben keinen Sauerstoff wie wir Menschen. Für ihren Stoffwechsel brauchen sie jedoch Wasser, Kohlendioxid und Licht. Die sogenannte Photosynthese ist der Stoffwechselvorgang der Pflanzen. Bäume wandeln Wasser, Kohlendioxid und Licht in Sauerstoff und Glucose um. Glucose lässt Bäume wachsen. Mit dem Sauerstoff können Pflanzen jedoch nichts anfangen. Sie geben ihn wieder an die Umgebung ab.
Über das CO2, was vom Baum aufgenommen wird, und das Sonnenlicht wird Zucker hergestellt. Dieser Zucker wird dann in verschiedenen Formen umgewandelt und dem Baum als quasi Energiequelle zur Verfügung gestellt.
Und der Baum erzeugt dann Sauerstoff.
Das ist ja quasi wie ein Abfallsprodukt, oder? Ist der Sauerstoff, den gibt er ab. Und das ist natürlich das, was für uns natürlich schon vereint ist, dass er, wenn man im Wald spazieren geht, immer sehr sauerstoffreiche Luft zur Verfügung hat.
Eigentlich ist es ja so, wenn es das nicht gäbe, dann gäbe es ja auch kein menschliches Leben.
Die Grünmasse überhaupt auf der Welt ist die Basis des menschlichen Lebens, oder? Das ist ja unsere Ernährungsgrundlage. Aber natürlich produzieren die Pflanzen nicht unendlich viel Sauerstoff, sonst wird die Welt explodieren, weil Sauerstoff ist hochexplosiv. Es wird auch entsprechend dieser Sauerstoff auch wieder gebunden.
Wie ist das jetzt, wenn wir noch einmal auf die Wurzeln zurückgehen? Die sind ja so mächtig, nicht nur wegen des Wassers, sondern auch, um dem Baum Stabilität zu geben.
Genau. Darum gibt es ja auch unterschiedliche Arten von Wurzelsystemen. Je nachdem, auf welcher Unterlage ein Baum wurzelt, sind unterschiedliche Wurzelsysteme optimal. Wenn man jetzt die Fichte hernimmt, die bekannt ist als eher flachwurzelnde Baumart, das hat natürlich einen Vorteil auch. Wenn man im Gebirge ist und man ist auf steinigen Böden, dann kann die Fichtenwurzel sich über diese Felsen schlängeln und kann nachher in Spalten und Klüfte hineinwachsen. Wenn man jetzt eine klassische Pfahlwurzel hernimmt, wie die Weißtanne hat, dann ist es optimal, wenn die Böden tiefgründig sind, wo sie sich sehr gut verwurzeln kann, den Boden dort stabilisieren und entsprechende Verankerung für sich selbst herstellt.
Ich habe gelesen, dass die Bäume auch über die Wurzeln ein bisschen miteinander kommunizieren. Wie geht das? Stimmt das so?
Also, ob es Kommunikation im eigentlichen Sinn ist, glaube ich, weiß man nicht genau. Jedenfalls besteht zumindest über die Mykorrhizapilze Verbindung zwischen den Bäumen und hier werden Nährstoffe entsprechend transportiert.
Wenn das so ist, dass zum Beispiel ein Baum merkt, es gibt wenig Wasser, dann kann er das ein bisschen mitteilen oder weitergeben, diese Information?
Ich glaube, das geht mehr oder weniger über so osmotische Drücke, oder? Dass halt Spannungen, Saugspannungen entstehen, oder? Und das entsprechend nachher dorthin zur Verfügung gestellt wird.
Die Bäume können auch Wachstum einstellen oder verzögern, wenn die Bedingungen nicht optimal sind.
Ja, ist klar, wenn wir so Trockenjahre haben, wie wir sie in den letzten Jahren gehäuft haben, oder 2003, 2018, und die kommen wirklich nachher in Stresssituationen, dann wird Wachstum reduziert bis eingestellt. Es ist auch dann so, dass zum Teil Blätter fallen gelassen werden, damit der ganze Baum nachher entsprechend auf Sparflamme läuft, dass er diese Krise dann auch überleben kann.
Wie lang kann ein Baum denn sein Wachstum verzögern? Geht das über Jahre hinweg?
Also wir haben ja in den gemäßigten Breiten die Situation, dass wir immer eine Vegetationsruhe haben. Oder im Herbst fallen die Blätter von den Laubbäumen ab und die Nadelbäume gehen ebenfalls in ein Ruhestadium hinein, wo das Wachstum auch natürlich eingestellt ist und legen erst wieder im nächsten Frühjahr los. Natürlich, wenn es eine Anhäufung von Extremsituationen kommt, dann kann das den Baum natürlich so entsprechend schädigen, dass er auch an diesen Situationen eingeht.
Peter Feuersinger ist mit seinen Kollegen in Vorarlberg für große Teile des Plenterwaldes zuständig. Kommen wir zum Plenterwald. Wir haben ja ein tolles Beispiel, vor allem im Bregenzer Wald, für so ein Waldsystem. Können Sie uns einmal erklären, was man darunter versteht und wie man selbst als Waldbesitzer auch einen Plenterwald herstellen kann?
Der Plenterwald ist eigentlich ein bisschen das Gegenmodell, kann man sagen, zum Kahlschlag. Am Plenterwald stehen auf kleinstem Raum alle Alters- und Höhenklassen nebeneinander. Also der Wald ist eigentlich bunt gemischt und es stehen nicht nur alle Alters- und Höhenklassen nebeneinander, sondern auch unterschiedliche Baumarten. Es sind also in der Regel immer Mischwälder, die Plenterwälder. Und das gibt ihm eine ganz besondere Stabilität, da eben diese Kombination aus unterschiedlichen Baumarten und sehr stabilen Einzelbäumen besteht. Und der Plenterwald ist vermutlich entstanden aus der Bewirtschaftung von ursprünglichen Wäldern, also Urwäldern, indem dass die Besiedler einfach die stärksten Bäume aus dem Wald herausgeholt haben und das restliche System eigentlich sich selbst noch hat überlassen haben. Dadurch hat sich so eine Art Produktionsautomatismus eingestellt. Also dieser Blenderwald, wenn man ihn regelmäßig bewirtschaftet, regeneriert sich immer wieder von selbst, ohne dass der Mensch eigentlich etwas zutun muss. Es ist, glaube ich, derzeit die naturnahste Waldbewirtschaftungsform, die wir kennen, weil sie sich eben sehr nah an Phasen des Urwaldsystems orientieren.
Welche Vorteile hat das System?
Der Vorteil vom System ist eben, dass man diesen Produktionsautomatismus hat. Man muss eigentlich außer Holz ernten nicht viel an Waldpflege in den Wald investieren. Die Pflegemaßnahmen, die notwendig sind, werden in der Regel bei der Holzernte mit erledigt. Das heißt also, es fallen für den Waldbesitzer außer die Holzerntekosten keine weiteren Kosten an. Der Wald regeneriert sich wieder von selbst und produziert sehr gute Qualitäten.
Jetzt gibt es in Vorarlberg die Bestrebung, die Idee des Plenterwaldes populärer zu machen, dass auch andere Waldbesitzer, Besitzerinnen folgen. Wie komme ich dahin?
Also wir versuchen über die Klimawandelanpassungsregion Vorderwald eben den Plenterwald etwas vor den Vorhang zu stellen. Letztes Jahr hat der Bundespräsident unsere wunderschönen Plenterwälder des vorderen Bregenzer Walds besucht. Wenn ich keinen Plenterwald habe und ich möchte irgendwo in die Plenterwaldbewirtschaftung hineingehen, dann ist es, glaube ich, das Wichtigste, dass man mal damit beginnt. Das heißt also, man muss irgendwo mal die ersten Schritte setzen und ganz wichtig beim Plenterwald, bei der Plenterwalderziehung ist, dass Verjüngung vorhanden ist. Also wenn man die nicht hat, muss man mal versuchen, in die Wälder Verjüngung hineinzubringen, weil das ist immer das, was nachher von unten entsprechend im Wald nachschiebt. Und das zweite Wichtige, wenn ich beginne mit der Plenterwaldbewirtschaftung, dass ich stabile Bäume erziehe. Also ich muss mir in meinem Bestand stabile Bäume suchen und diese Bäume entsprechend fördern. Das ist mal der Ausgangspunkt von der Plenterwaldbewirtschaftung.
Wie erkenne ich diese stabilen Bäume?
Wenn Sie es selber nicht erkennen, ist es am besten, man holt sich den Ratschlag von unserem Waldaufseher. Wir haben ja im Vorarlberg das Waldaufseher-System und insbesondere die Waldaufseher des Bregenzer Waldes und des Laiblachtales sind natürlich Plenterwald-Spezialisten, weil das ist ja täglich Brot und wir haben im Österreicher 3% Plenterwälder und die sind in der Regel genau in dieser Region vorhanden und unsere Leute kennen sich da sehr gut aus und es ist sicher zu empfehlen, wenn ich beginnen möchte, meinen Wald blenderartig zu bewirtschaften, dass ich mir den Ratschlag hole von Fachleuten.
Stabile Bäume, sind das dann die besonders dicken, großen?
Es muss nicht immer unbedingt der dicke, große sein. Beim Blenderwald kommt es im Wesentlichen darauf an, dass er sehr stabile Kronen hat. Wir müssen also schauen, bei den ersten Eingriffen, dass wir die Bäume, die schon relativ gute Kronen ausgebildet haben, dass man die in der Kronenentwicklung entsprechend fördern. Und mit dieser Förderung der Kronenentwicklung der stabilen Bäume erreiche ich in der Regel auch, dass ich schon Verjüngungseinleitungen mache. Ich habe also da quasi zwei Fliegen, was ich auf einen Schlag erledigen kann.
Die Kronenbildung fördern, wie geht sowas?
Indem, dass ich Bäume, die Konkurrenz machen, entsprechend aus dem System herausnehme. Das heißt also
Fälle,
ja. Und das Holz entsprechend nachher aus dem Wald herausnehme. Und das darf ich natürlich nicht maßlos übertreiben, weil sonst wird mir das ganze System instabil. Das heißt also, die ersten Eingriffe, die müssen sehr bedachtvoll vorgenommen werden. Sonst mache ich das Gesamtsystem sehr instabil. Und dann könnte man bei einem Nassschneeereignis nachher dieser Bestand zusammenbrechen. Darum ist genau diese Einleitung dieser Phase ganz wichtig, dass man da eben auch das mit Fachleuten entsprechend akkordiert.
Wenn jetzt diese stabilen Bäume erzeugt werden, dann bedeutet das ja, die Krone wird größer, wird mächtiger. Mhm. Wie kann dann der Nachwuchs von unten nachkommen, wenn diese Kronen eigentlich das Licht nehmen?
Mhm. Das ganze Plenterwaldbewirtschaftung, das läuft etwas auf sehr systemisches Denken hinaus. Also wenn ich jetzt meine stabilen Bäume habe und unten hat sich schon irgendwo nachher die Naturverjüngung etabliert, ist nachher der übernächste Schritt, dass ich schaue, wie kann ich diese Naturverjüngung nachher entsprechend durch Lichtschächte in die nächste Bestandesphase, also in die nächst höhere Bestandesphase hineinführen. Und das wird, wenn einmal stabile Elemente da sind, wenn Verjüngung vorhanden ist, wird man Lichtschächte machen. Am Anfang werden das wahrscheinlich nicht die stärksten Bäume sein, was ich heraus, aber es werden wahrscheinlich Bestandeselemente sein, die irgendwelche Schäden aufweisen oder sonst was, wo ich sage, die kann ich jetzt vorzeitig herausnehmen, in Bevorzugung der Verjüngung, die nachher Lichtschächte zur Verfügung hat, wo das nach oben wachsen kann.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann gibt es eigentlich die meisten Plenterwälder in Vorarlberg. Wieso ist das so?
Also der Bregenzer Wald und das Pfändegebiet ist prädestiniert für die Weißtanne. Die klassischen Plenterwälder, die funktionieren sehr gut mit Schattbaumarten. Also Fichte, Tanne, Buche sind sehr schattertragende Baumarten in der Jugend. Man arbeitet mit sehr wenig Licht. Die Bäume müssen also mit wenig Licht auskommen können. Und der größte Spezialist für den Schatten, was wir haben, ist neben der Eibe die Weißtanne. Und darum haben sich Plenterwälder oft dort gebildet, wo die Tanne wirklich in ihrem Optimum ist. Also wir haben im Prinzip im Vorderwald und auf dem Pfänderstock tiefgründige Böden, wo für die tiefwurzelnde Baumart Weißtanne prädestiniert sind. Wir haben die Niederschläge, was sie braucht. Wir haben relativ hohe Luftfeuchtigkeit, alles, was der Tanne entgegenkommt. Und wir haben vor allem im Bregenzer Wald auch den kleinparzellierten Privatwald, der auch die Plenterwaldbewirtschaftung gefördert hat. Weil du natürlich, wenn du einen Wald hast, wo immer bestockt ist, auch immer Holz zur Verfügung hast. Oder? Wenn ich den kahl schlage, wenn ich einen Hektar Wald habe, wenn ich schlage den kahl, dann habe ich für die nächsten 100 Jahre nichts mehr. Aber am Plenterwald nehme ich immer nur das heraus, was wieder nachwächst. So habe ich immer wieder einen Holzvorrat. Das haben die Leute früher natürlich auch kapiert, dass wenn ich in der Nachhaltigkeit, auf kleinsten Raum eigentlich auf Nachhaltigkeit aus bin, dann kann ich meine zukünftigen Generationen auch mit der entsprechenden nachwachsenden Ressource Holz versorgen.
Das ist im Rest von Österreich nicht so, da wird eher doch der Kahlschlag betrieben?
Ja, es sind oft sehr große Forstbetriebe im Osten Österreichs und da sind andere Hiebsformen. Der Kahlschlag ist eine davon, dominant. Ja.
Plenterwälder beschatten den Waldboden sehr gut und sind deshalb günstig, wenn die Sommer wärmer werden. Der Leiter der Forstabteilung des Landes Vorarlberg, die Blumenschnör Andreas Ammann, erzählt, was ein Wald der Zukunft leisten sollte.
Der Wald der Zukunft muss ein Mischwald sein. Wir kennen ein bisschen die Herausforderungen, denen der Wald künftig gegenübersteht. Das sind extremere Wetterereignisse, das sind höhere Temperaturen, stärkere Stürme. Und um das aushalten zu können, brauchen wir Tiefwurzler. Wir brauchen Bäume, die nicht das ganze Jahr belaubt sind, also auch Laubbäume, weil die wenigstens einen Teil des Jahres weniger Angriffsfläche für den Wind bieten. Und wir brauchen Baumartenvielfalt, weil wir nicht wissen, was an Schadorganismen kommen wird, an Schadinsekten kommen wird. Und da dürfen wir nicht alles auf eine Karte setzen, sondern wir müssen das Risiko möglichst breit streuen. Man muss immer die natürliche Waldgesellschaft als Grundlage nehmen. Und hier ist das ein Tannenbuchenwald als natürliche Waldgesellschaft. Wenn wir jetzt damit rechnen, dass das Klima 1 bis 2 Grad wärmer wird, dann wird das eher in Richtung Buchen- oder gar Eichenwaldgesellschaft gehen. Und dann müssen wir die Baumartengarnitur setzen, die in diesen Gesellschaften vorhanden sind. Aktuell wären das Eichen, das wären Buchen, die wir haben möchten, Bergahorn, Kirschen, Linden passen gut. Und wir haben auch als Nadelholz die Lärche, die ein sehr wertvolles, stabiles Holz auch ist, mit guten Eigenschaften. Und die beste Eigenschaft ist, dass sie viel Licht auf den Boden durchlässt. Und das ist gut für die jungen Bäume, die im Unterwuchs stehen. Und es ist auch gut, weil die Lärche sehr stark den Wind bremsen kann, dem Wind auch standhaltet und dem Schnee auch standhält. Die Weide ist auch sehr wertvoll für Bienen. Die Lärche ein Baum, der sehr viel Licht auf den Boden lässt und dadurch auch ein Jungwald entstehen kann unter den alten Bäumen. Es ist die Vogelbeere, die wir hier haben, die hat ein Laub, das sehr gut für den Boden ist, für die Humusbildung. Und so hat jede Baumart hat eine Funktion. Es gibt Baumarten, die haben auch eine wirtschaftliche Funktion, weil sie ein wertvolles Holz produzieren. Und es gibt Baumarten, die haben die Funktion, dass sie praktisch den Boden verbessern, dass sie den Wind bremsen, dass sie Schatten spenden, dass sie irgendwelchen Nützlingen zur Nahrung dienen. Das ist wie in einer großen Firma, wo nicht jeder in der Maschine steht, sondern es gibt in einer Firma auch Mitarbeiter, die praktisch im Hintergrund sehr viel Positives wirken und die auch notwendig sind. Und ein Wald der Zukunft, der klimaangepasst ist, der enkeltauglich ist, der sollte wie eine Firma aufgebaut sein, wo Produzenten da sind, die auch einen Wert produzieren und solche, die andere nützliche Dienstleistungen erbringen im Ökosystem. Wir stehen hier in einem relativ jungen Wald, der ist 25 Jahre alt und man kann hier gut sehen, dass man durch Gestaltung des Waldes einen Mischwald erzielen kann. Wenn man nichts tut, dann läuft man eher Gefahr, dass man eine Monokultur hat, die dann wieder nicht diese Funktionen erfüllen kann. Also es braucht Waldpflege. Waldpflege heißt immer Bäume herausschneiden. Das ist wie Geige spielen. Das ist sehr einfach. Beim Geige spielen, dann macht die eine Hand so und die andere macht so. Und in der Waldbewirtschaftung, da tut man Bäume pflanzen und man schneidet Bäume heraus. Und bei einem Jungwald, da haben 10.000 Pflanzen pro Hektar Platz auf einem Hektar. Bei einem alten Wald, wenn der Wald dann gewachsen ist und reif ist, da haben noch 200 bis 400 Bäume Platz. Das heißt, es findet ein ständiges Sterben statt. Und wenn wir die richtigen Bäume zum richtigen Zeitpunkt herausschneiden und die Bäume, die wir wollen, früh genug fördern, dass wir ihnen Platz machen, dann können wir einen Mischwald haben, der genau die Funktionen erfüllt, die wir haben wollen. Die wären an diesem Ort, wo wir stehen, Trinkwasserfilterung, also Wasserversorgung, aber auch Produktion von wertvollem Holz, das wir im Holzbauland Vorarlberg gut brauchen können. Da hängen viele Arbeitsplätze dran. Das ist ein Rohstoff, den wir selber im Land haben. Die Erholung spielt eine große Rolle. Die Besucher möchten Wälder, die interessant anzuschauen sind, wo man verschiedene Baumarten sieht, die im Frühling unterschiedlich blühen, die auch sehr interessante Baumindividuen, die knorrig ausschauen, die auch alt werden, die vielen Tieren auch, zum Beispiel Vögeln, Heimat und Nahrung bieten. Und all das erfüllt ein Mischwald am besten.
Fokus. Wissen auf Höhe der Zeit.
Im heutigen Fokus beschäftigen wir uns intensiver mit dem faszinierenden Lebensraum Wald. Wie wird sich der Wald in Zukunft verändern? Dazu Diplom-Ingenieur Peter Feuersinger.
Ja, natürlich wandern unsere Waldgesellschaften nach oben. Also die Waldgrenze wird nach oben gehen. Die Waldgesellschaften verschieben sich in manchen Bereichen, wenn wir Bäume brauchen, die wir derzeit nicht haben. Wir werden uns auch über die Gasbaumarten oder Baumarten fremdländischer Herkunft Gedanken machen müssen. Also unsere Wälder der Zukunft werden sicher insbesondere in den tieferen Bereichen anders ausschauen wie die Wälder, die wir jetzt haben.
Eine Überlegung ist ja auch, die Douglasie heimisch zu machen, eine Baumart aus Nordamerika.
Also wir haben ja die Douglasie schon seit über 100 Jahren bei uns. Die älteste Douglasie steht im Stadtwald in Bregenz, die in Österreich gepflanzt worden ist. Die ist, glaube ich, 1875, 76 so etwas gepflanzt worden. Zwischenzeitlich, glaube ich, der größte Baum von Vorarlberg. Es gibt also Erfahrungen mit diesem Baum. Die Erfahrungen zeigen auch, dass er nicht invasiv bei uns wächst, sondern dass er sich eher zurückhaltend verjüngt. Das Thema bei der Douglasie ist, wenn man sie jetzt möchte, muss man sie aktiv einbringen. Oder? Man muss sie pflanzen, weil es sind ja zu wenig oder fast keine Samenbäume im Vorarlberg vorhanden und sie versämt sich auch nicht sehr intensiv. Das heißt also, man muss sie aufforsten und sie wächst auch nicht auf jedem Standort gleich gut. Oder? Also die Douglasie ist zum Beispiel eine Baumart, die auf dem Kalk nicht sehr empfehlenswert ist zu pflanzen, sondern eher auf sauren Böden, eher tiefgründigen Böden, aber auch auf trockenen, sauren Böden ist die Douglasie von Vorteil. Und ich glaube, die Einbringung der Douglasie, die läuft jetzt ein bisschen an, oder? Weil die Leute hören, das ist eine vermeintlich klimafitte Baumart. Was die Douglasie wirklich kann, ist, dass sie sehr sommertrockenresistent ist. Und das ist natürlich, wenn man diese Trockensommer anschaut, die bei uns sich jetzt häufen, schon eine Eigenschaft, die wir brauchen werden.
Ich habe auch von Menschen gehört, die haben gesagt, sie werden jetzt Esskastanien anbauen, weil Vorarlberg wird das neue Südtirol. Glauben Sie daran?
Ja, sagen wir so, wir haben das erste Mal bei uns Kastanien gepflanzt, ungefähr 2000. Das war im Bereich Kendelbach in einem Schutzwaldsanierungsprojekt. Und diese Kastanien sind unseren heimischen Baumarten eigentlich um die Ohren gewachsen. Die haben sich sehr, sehr dynamisch entwickelt. Die haben auch schon Samen drauf. Sie versämen sich auch jetzt schon. Also man merkt schon, dass es der Kastanie in unserem Gebiet jetzt schon besser gefällt wie noch vor vielleicht 20 Jahren. Ja. Man muss ja nur im Prinzip, wenn man die Kastanie hernimmt, auf die Alpen-Südseite schauen. Das Tessin hat ungefähr 2,5 Grad, ist es wärmer wie bei uns. Da holen wir auf. Die haben eine ähnliche Niederschlagsverteilung. Das heißt also, die Kastanie ist eigentlich eine logische Baumart, die es bei uns eigentlich zukünftig geben wird, ja? Vermehrt geben wird. Ja? Weil sie war ja immer schon da, oder? Also immer nicht, sondern die Römer haben sie mitgebracht nach Vorarlberg. Sie hat sich gehalten im Wesentlichen so im Bereich Bodenseeraum. Bregenz bis Bildstein haben wir in den Wäldern immer noch natürlich Edelkastanien. Und das Ganze weitet sich etwas aus jetzt.
In Summe sind diverse Wälder, also solche mit verschiedenen Baumarten, stabiler hinsichtlich von Klimawandel und Schädlingsbefall. Borkenkäfer mögen es warm und trocken. Fichten macht Hitze zu schaffen. Wenn sie ohnehin schon angeschlagen sind, hat der Borkenkäfer ein leichtes Spiel. Bei Hitze entwickelt er sich vom Ei bis zum Käfer in 3 Wochen statt in 6 bis 7 Wochen. Eine gesunde Fichte kann nur 300 bis 400 Käfer vertragen. Die Schädlinge fressen den Bast der Rinde. Sie unterbrechen dadurch die Wasserleitungsbahnen, die im Stamm verlaufen, und der Baum verdurstet gleichermaßen.
Wenn das Klima trockener wird, wie gut ist der Plenterwald denn geeignet oder geschützt vor dem Borkenkäfer?
Der Borkenkäfer kann sich sehr invasiv immer dort ausbreiten, wo eine Baumart in Hülle und Fülle vorkommt, oder? Also wenn wir von Borkenkäfer reden, reden wir in der Regel über die Fichtenborkenkäfer, über Kupferstecher und Buchdrucker, die sich, wenn die Fichte in Reinkulturen da ist, zur Massenvermehrung neigt. Plänterwälder sind grundsätzlich Mischbestände. Oder? Das ist immer eine Mischung aus, bei uns sind es Fichte, Tanne, Buche und nachher nur so andere Baumarten, die standortbedingt dazugehören. Und in solchen Wäldern haben wir ein reduziertes Borkenkäferrisiko. Natürlich kann es immer wieder vorkommen, oder, dass natürlich einzelne Bäume oft krankheits- oder altersbedingt nachher vom Borkenkäfer befallen werden, aber dass es nachher zu großflächigen Ereignissen kommt, wie man sie eben im Waldviertel, oder, wo zum Teil entwaldet wird, ist in solchen artenreichen Waldökosystem eher unwahrscheinlich. Grundsätzlich ist es so, dass wenn wir die Wälder bewirtschaften in Richtung Plänterwaldbewirtschaftung, produzieren wir sehr starkes Holz. Also Plänterwald ist immer große Bäume, dicke Bäume, und große Bäume produzieren kommt dem Vogelschutz sehr entgegen, weil viele Vögel auch alte Bäume brauchen und auch entsprechend Totholz brauchen. Und wir sind auch sehr bedacht darauf, dass man einen entsprechenden Totholzanteil in den Wäldern einfach belastet, sowohl stehend als auch liegend. Sie reden die Spechte wahrscheinlich an, oder?
Genau.
Weil die Spechte natürlich Borkenkäfer auch fressen, oder? Aber was man nicht glauben darf, ist, dass mit Spechten zum Beispiel eine Borkenkäferinvasion, wie es derzeit im Waldviertel stattfindet, bremsen kann. Das ist halt einfach nicht mehr in den Griff zu kriegen. Da ist etwas aus dem Ruder gelaufen, oder? Da hat man einen Baum heruntergeholt aus den Hochlagen, hat ihn als Reinkultur angepflanzt. Es ist lange Zeit gut gegangen, bis halt das Klima sich verändert hat und es wärmer geworden ist und der Borkenkäfer eine Generation mehr gemacht hat. Und dann ist es zur Apokalypse gekommen, oder? Und da hilft ein Specht nichts mehr, oder? Sondern da hilft nur ein Umdenken, dass man sagt, da brauchen wir vielleicht andere Arten von Wäldern, die das besser bewältigen können.
Vorarlberg ist ein regenreiches Bundesland. Jährlich regnet es 1200 bis 1800 Millimeter. 6 Wochen dauert es in der Regel, bis der Regen durch den Waldboden sickert und als Quelle wieder zutage tritt. Andreas Ammann.
Der Wald spielt eine sehr bedeutende Rolle bei der Trinkwasserqualität, weil das Einzugsgebiet, das sehr bewaldet ist, ja, das hat generell bessere Voraussetzungen für eine gute Wasserfilterung und auch für eine gute Wasserversickerung, was eine Hauptvoraussetzung ist, dass dann Wasser auch bei der Quelle zum Vorschein kommen kann. Der Wald bremst die Regentropfen. Sie kommen mit weniger Energie zum Boden. Wir haben im Wald eine spezielle Humusform, die Versickerung des Wassers erleichtert. Wir haben im Wald Windruhe und Schatten. Dadurch ist die Verdunstung aus dem Boden geringer und darum hat der Wald sehr positiven Einfluss auf die Trinkwasserentstehung.
Die Bäume bremsen mit ihren Zweigen und Blättern den Regen ab. 20% bleiben so hängen oder verdunsten. Der Rest fällt auf den Boden, sagt Andreas Ammann.
Wenn es um Quellwasser geht, da gibt es mehrere Aspekte. Ein Aspekt ist, wie viel Wasser kommt überhaupt auf den Boden herunter. Da ist im Wald weniger als im Freiland, weil das Kronendach einen schönen Teil, ungefähr 20% des Niederschlags, praktisch auffängt und dieses Wasser gelangt nie auf den Boden, das verdunstet von dort wieder. Hat den positiven Effekt, dass es im Wald immer ein bisschen höhere Luftfeuchtigkeit auch ist. Das zweite ist, die Energie der Regentropfen, gerade bei Starkniederschlägen, wird durch dieses Kronendach gebremst und dadurch ist die Gefahr der Abschwemmung dieses Humus ist vermindert. Das ist sehr positiv. Die Humusschicht, eine gute Humusschicht, sorgt dafür, dass möglichst viel Wasser im Boden versickern kann und nicht oberflächlich abrinnt. Dadurch, dass die Regentropfen im Wald mit etwas geringerer Geschwindigkeit auf den Boden kommen, schon gebremst sind und dass eine gute Humusschicht da ist, versickert mehr Wasser als auf Freilandflächen, wo ein höherer Anteil oberflächlich abfließt. Und das Zweite, was Wald auch macht, das ist, dass er das Wasser auch filtert. Überall, wo das Wasser dann im Boden versickert, wird es durch den Boden gefiltert. Im Wald ist es verboten, Abfälle auszubringen. Es ist auch nicht üblich, dass man düngt im Wald und Schadstoffe einbringt. Und dadurch ist das Wasser, das von Waldboden gefiltert ist, meist von einer sehr guten Qualität. Auf landwirtschaftlichen Flächen, vor allem auch in Ackerbauflächen, hat man ja Probleme, dass das Grundwasser dann mit Nitraten von Düngern belastet ist.
Bei Nadelwäldern bleibt das Wasser eher an der Oberfläche, insbesondere dann, wenn die Nadeln wie eine Schutzschicht den Boden bedecken. Der Leiter der Forstabteilung des Landes Vorarlberg, Andreas Ammann, erzählt mehr über den Weg des Wassers, von der Wolke bis zum Brunnen.
Es gibt verschiedene Arten von Humus. Die bedeutendsten sind Mullhumus oder Moderhumus. Hier sehen wir einen Mullhumus. Das ist die günstigste Humusform. Die entsteht, wenn genug Laub vorhanden ist. Das Laub zersetzt sich relativ rasch und schnell auch vollständig. Gibt viel Huminstoffe in den Boden ab, die eher basisch sind. Und das hat sehr günstige Eigenschaften für die Wasserhaltekapazität des Bodens und auch, dass das Wasser gut in den Boden einsickern kann. Das ist also nicht wasserabweisend, sondern es ist eine Form, die sehr viel Bodenlebewesen enthält. Der Boden ist gut durchmischt, er kann gut Wasser aufnehmen. Die Nadeln, die sind sauer. Da werden Säuren in den Boden abgegeben. Die Nadeln selber, die sind eher wasserabweisend. Und die Säure sorgt dafür, dass weniger Bodenlebewesen vorhanden sind. Da kann sich dann eine etwas stärkere Streuschicht aufbauen, die sich nicht so schnell zersetzt. Und die Säuren im Boden, die mobilisieren die Nährstoffe und die können durch diese Mobilisierung dann ausgewaschen werden und stehen dann dem Boden nicht mehr zur Verfügung. Genauso können auch Schadstoffe ausgewaschen werden, die dann ins Grundwasser gelangen. Ein anderer Effekt, den man auch sehen kann bei der Nadelstreu, die Nadeln sind mit Wachs umgeben. Sie haben eine feine Paraffinschicht, das ist wasserabweisend. Und wenn diese Nadeln so lange da liegen und langsam zersetzt werden, mit dieser Wachsschicht dauert es wesentlich länger, bis Wasser eindringen kann, bis das Wasser versickern kann. Man hat also auf diesen reinen Nadelwäldern einen höheren Anteil an Oberflächenabfluss und dieses Wasser steht dann nicht dem Grundwasser oder den Quellen zur Verfügung.
Einer, der nahezu täglich und bei jedem Wetter in den Wald geht, ist der Dornbirner Hermann Niederer, der Bäume verehrt und sich einen eigenen Waldgarten angelegt hat.
Das ist der Älteste mit ungefähr 47 bis 50 Jahren. Und dann sind nach und nach dann alle anderen gefolgt. Die meisten größeren Bäume sind heute 40 Jahre alt. Und aus Samen hingezogen von der Insel Mainau auf überall her halt. Und dann überall bestellt und gesetzt. Und mit den Bäumen bin ich dann draufgekommen, dass es halt nicht bloß Bäume gibt. Und dann Haufen anders und... Also wenn man zu viel Bäume setzt, dann ist halt nachher einmal der Platz aus und dann sieht man auch nichts mehr außer Bäume. Oder? Und wir sind eigentlich alle Pflanzen. Ich bin gleich wähle, sind mir lieb und gut. Und ich bin ein Sammler. Und darum sind aber so viel zusammengekommen. Inzwischen sind das ca. 50 verschiedene Bäume mit den japanischen Ahornen. Das sind ungefähr 30. Gleich viel ungefähr. Sträucher, Bösch und so Zeug. Und ja, das wird das oft, das ist aus etwas anderes auch. Etwas, was man gern tut und wo man drauf eigentlich jedes Jahr wieder wartet. Im Frühling wartet sich oft das Ganze, bis das wieder Führer kommt. Und ich mag insgesamt Natur, wie sie ist und in der Vielfalt aber gern. Wir sind eigentlich große Überlebenskünstler. Wie lange leben wir? Wie lange kann es am Baum wie es als Sequoia leben? 2.000-3.000 Jahre. Wir sind nichts dagegen. Und an dem sollten sich die Leute, also, sie sollen nicht Früher hat man gesagt, in der Religion die Krone der Schöpfung. Was ist der Mensch? Das ist überhaupt nicht die Krone der Schöpfung. Die Krone der Schöpfung ist Schöpfung. Und die Natur passt sich alle am Leben an. Natur, wenn sie mit irgendetwas nicht bestehen kann, dann ändert sie sich. Schön langsam natürlich, nicht so schnell. Die Leute sind viel zu schnell. Sie kommen selbst nur nach heute. Oder? Und der Baum ist eigentlich das Symbol von einer irrsinnigen Kraft und Standfestigkeit und Größe. Oder? Und das ist das, was mich fasziniert insgesamt. Mich fasziniert das Alter. Mich fasziniert, dass sie so viel umsetzen können. Von der Natur, Gier und Nie. Und dass sie heute das Problem, das man heute hat mit dem CO2, dass ihr natürlich so viel verschaffen könnt, so viel aufnehmen könnt, sonst könnten wir ja gar nicht existieren. Oder kaum einmal, oder viel schwieriger. Sieht man die Großstädte, wo sie heute eine Hitze zusammenbringen, wenn sie eine Parkanlage und viele Bäume und Zeug drin haben, müssen sie anfangen auflockern, damit sie überhaupt halbwegs leben können, wenn es immer höher wird, jetzt zum Beispiel. Oder? Da werden da manche Bäume müssen gehen, wie die Fichte, die wird müssen gehen, das ist ein Flachwurzler. Und die wird einfach, da kein Bestand hier, wenn es so weitergeht. Der Mensch hat den Vorteil, dass er nachher kann, ein Baum muss stehen bleiben. Merkst du die Hitze, muss er stehen bleiben. Oder? Und wenn es Druck ist, muss er so bestehen, wenn keiner genetzen geht, ein Baum im Wald geht, keiner genetzen. Oder? Und so sind eigentlich all wir die, die das größte Hirn haben oder eigentlich die größte Kapazität, die haben sie in Händen. Ich weiß nicht, ob dort nicht der Herrgott einen Fehler gemacht hat.
Seit 1975 dürfen alle Menschen in Österreich alle Wälder betreten, selbst wenn es sich um Privatbesitz handelt. Der damalige SPÖ-Bundeskanzler Bruno Kreisky initiierte ein entsprechendes Gesetz, das den Waldspaziergang für alle ermöglichte. Bewegung in der Natur, regelmäßige Spaziergänge im Wald haben einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit. Naturkontakte und Erlebnisse wirken sich gut auf die Psyche und auf unseren Körper aus. Studien haben ergeben, dass wir uns von Stress und psychischer Erschöpfung besser erholen. Die körperliche Aktivität wird durch Bewegung im Wald angeregt. Es fällt uns leichter, soziale Kontakte zu knüpfen. Bewegung in der Natur fördert die Entwicklung bei Kindern. Welche Erfahrungen hat nun der Bezirksförster Peter Feuersinger?
Es gibt seit geraumer Zeit, seit einigen Jahren auch diesen Trend des Waldbadens. Ja. Was halten Sie als Bezirksförster davon?
Also ich bin ja im Lehrgang Waldbaden, unterrichte ich die Waldökologie. Und mir ist es im Waldbaden eben wichtig, dass die Leute den Wald nicht nur als Erholungsraum sehen, sondern dass die Leute auch ein gewisses Wissen über diesen Erholungsraum haben. Und darum war es mir wichtig, dass ich in diesem Ausbildungsseminar dabei bin und den Menschen über die Waldökologie entsprechend was mitgeben kann. Weil ich glaube, wirkliche Erholung im Wald findet man dann, wenn man auch ein bisschen Bescheid weiß, wie das Ganze funktioniert.
Aber dass es gut tut mit den ätherischen Ölen, ja, das der Tannen, der Fichten, daran glauben Sie?
Das ist zwischenzeitlich unumstritten und wissenschaftlich auch bewiesen, ja.
Der Biologe und Autor Clemens Arwey hat sich intensiv mit Studien zum Thema Wald und Gesundheit beschäftigt.
Der Wald ist ja voll von bioaktiven Substanzen, die von Bäumen abgegeben werden, die dem Untergrund entströmen, weil sie eben auch aufgrund der mikrobiellen Aktivität und aufgrund der Mikroflora im Humus beispielsweise gebildet werden. Die Borke der Bäume gibt Terpene ab. Und der Wald ist durchdrungen, vor allem im Sommer, von bioaktiven Pflanzenstoffen, sekundären Pflanzenstoffen, die also eine ganz wichtige Rolle in der Pflanzensoziologie, in der Vegetationssoziologie spielen. Das Ökosystem Wald benötigt Botenstoffe, benötigt biologische Information, um das Ökosystem beispielsweise, also überhaupt am Funktionieren zu halten, beispielsweise zu schützen gegen Eindringlinge. Und die Terpene, auf die ich jetzt zu sprechen komme, sind die größte Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe überhaupt. Sie kennen sie vom Geruch ätherischer Öle, der wird von Terpenen im Wesentlichen ausgemacht. wenn Sie in den Wald gehen, vor allem jetzt hier in den Nadelwald oder wenn Sie beispielsweise in den Niederungen in einen Wald gehen, wo die Kiefer wächst, dann nehmen Sie ganz intensiv den Geruch eines Terpens namens Pinen zum Beispiel wahr. Und diese Pinene, wie gesagt, durchdringen den Wald und dienen den Pflanzen auch als biologische Kommunikationsstoffe. So wie unsere Organe miteinander in Verbindung stehen, Informationen austauschen, um den Gesamtorganismus am Funktionieren zu halten, so können wir den Wald uns auch ein Stück weit als einen Organismus vorstellen, wo jeder einzelne Bewohner, jedes einzelne Element mit allen anderen irgendwie in Austausch stehen muss. Wenn jetzt beispielsweise ein Baum angegriffen wird von einem Schädling, dann erhöht er die Produktion seiner Abwehrstoffe und gibt Terpene gasförmig an die Waldluft ab und die verbreitet sich dann, die verbreiten sich dann im Wald. Und Bäume, die weiter entfernt wachsen, können diesen Terpengehalt detektieren und auch entschlüsseln sozusagen. Sie haben eben im Laufe der Evolution gelernt, diese Terpene gab es schon in den frühen Karbonwäldern, wo wir nur Baumfarne auf der Erde hatten. Sie haben also im Laufe der Evolution gelernt, auf diesen Stoffgehalt in der Waldluft angemessen zu reagieren und ihr eigenes Immunsystem prophylaktisch hochzufahren. Ähnlich wie eben unsere Organe miteinander kommunizieren, um auch unser Immunsystem ins Spiel zu bringen. Und so kann man sich die Kommunikation im Wald vorstellen und die Terpene spielen da eine sehr entscheidende Rolle.
Manche Menschen umarmen ja die Bäume und streicheln die Rinde. Was sagt der Waldgärtner Hermann Niederer dazu?
Das Angreifen muss jetzt eh nicht unbedingt. Es tun da viel, weil dann heben sie es, oder? Und gibt das eher ein gutes Ding. Wo Bäume sind, ist halt eine gewisse Ruhe. Es hat eine Größe, die wirklich eine Größe ist. Der Mensch muss da eine Größe, aber das ist eigentlich ohne, ja, ich möchte fast sagen, ein schlechter Teil für die ganze Natur. Wo viele Leute sind, das ist mir ein Gräuel eher, oder? Also möglichst nicht viele Leute, sondern immer im Freien und eine Ruhe hier, Natur. Da haben wir einen rübigen Winkel, da hörst du kaum etwas, oder? Und es ist keine Durchzugsstraße, es ist nichts, wie meine Seelengruhe den ganzen Tag. Hier frische Luft vom Bach zufuhr, all. Es ist einfach, ja, ich lebe wie Gott in Frankreich. Das ist ein gutes, ein feuchtes Klima. Ich bin ein echter Grüner und der möchte eigentlich, dass die Welt grün und schön und für alle eine gute Luft da ist. Für alle sollte das einfach gut lebbar sein. Oder? Und da kann man aus der Natur, wenn man ein Interesse hat, kann man alles aus der Natur rauslesen. Aber man muss Zeit hier, man muss anschauen können, man muss auch hören können. Die ganze Natur kann man immer auf die ganzen Leute auch umlegen, sozusagen. Die Leute sind nicht anders, die Leute sind auch Natur. Und wenn sie nicht einen guten Standort haben und nicht eine gewisse Ruhe haben und nicht das haben, was sie eigentlich im Grunde zum Leben brauchen, dann werden sie nicht schön. Dann können sie auch nicht schön werden. Und sie können sie nicht ausleben, sie können nicht sich, wie man heute sagt, alle entfalten, oder? Aber das Entfalten, was man heute hat, ist alles eine gemachte Sache. Das hat mit der Natur nicht mehr viel zu tun. Obwohl er ein Hirn und einen Kopf hat, bringt das eigentlich so weit, dass er sie kaputt macht. Eigentlich müsste er das einmal begreifen, dass er es nicht kaputt macht, sondern dass das erst das bringt, was er zum Leben braucht, oder? Wenn wir nicht dazwischen forschen, dann kann er leben. Die ganze Natur kann leben. Bloß wir sind all die, die für forschen, das auch.
Der Biologe Clemens Arwey war 2019 Referent beim Medizinikum in Lech.
Es gibt eine Reihe von Studien, die an der Nippon Medical School durchgeführt wurden. Die Nippon Medical School ist eine medizinische Universität in Tokio, die definitiv eine Pionierrolle in der Waldmedizin spielt. Und das hat folgenden Grund. Warum Japan? Weil in Japan ist Waldmedizin dort auch in der Tradition des Shinrin-yoku bekannt, des Waldbadens, seit 1984 staatlich anerkannt. Man hat dann gemessen, was sind denn das so für Substanzen, die im Wald vorkommen. Und man ist eben auf die Terpene gekommen und hat die Hypothese gebildet, dass diese Terpene unter Umständen mit ein Faktor sind, dass die Immunfunktion gesteigert wird. Und hat dann ein sehr ausgeklügeltes Experiment gemacht, einerseits im Labor mit humanen Immunzellen in Zellkultur. Da hat auch die Zugabe bestimmter Terpene, die nenne ich gleich, zu einer Aktivierung dieser Immunfunktionen geführt im Laborsetting. Und zweitens, ganz ausgeklügelt, man hat Probanden eingeladen, in Hotels zu übernachten. Das waren diesmal 3 Nächte. Und hat diesen einen Aspekt des Waldes dort reproduziert, wie in einem Labor, und hat durch Verströmen eines ätherischen Öls, in dem Fall der japanischen Zypresse, das in etwa unserer Kiefer entspricht an Inhaltsstoffen, durch das Verströmen dieses Öls mit einem Diffusor, hat man die Hotelluft mit Terpenen angereichert und hat dann insbesondere das Pinen gemessen. Es gibt noch andere, die waldmedizinisch relevant sind, wie das Limonen und das Cineol. Das heißt, man konnte nachweisen, das Pinen ist jetzt als entscheidender Faktor in der Hotelluft vorhanden. Und die Kontrollgruppe hatte nur Wasserdampf in diesem Diffusor. Und siehe da, unter diesen gut kontrollierbaren Bedingungen, am nächsten Tag haben wieder Ärzte Blut abgenommen, die auch nicht wussten, wer gehört zu welcher Gruppe, hat sich gezeigt, dass diese Exposition gegenüber dem Terpen namens Pinen, das auch bei uns im Wald vorkommt, insbesondere in der Nähe von Nadelbäumen und ganz besonders in der Nähe von Kiefern, dass die Exposition gegenüber diesem Terpen, also das Einatmen, auch zu den genannten Aktivierungen geführt hat, also eine Aktivierung der Anzahl und Aktivität der natürlichen Killerzellen und der Immunproteine Perforin, Granulysin und der Granzyme.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden. Unter vorarlberg.orf.at.
Was ja erstaunlich ist, es gibt immer Menschen, die sagen, naja, wenn man sich auskennt bei den Bäumen, dann kann man schon erahnen, ob es zum Beispiel einen schneereichen Winter gibt. Ist das so? Das sagt der Fachmann.
Also ich kann es nicht erahnen, obwohl ich viel im Wald bin und mich viel mit Bäumen beschäftige. Ich glaube da mehr den Wetterprognosen.
Das war ein ausgedehnter Spaziergang in den Wald. Ich hoffe, Sie haben ihn genossen. Danke für Ihr Interesse.